Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close Up, ein Podcast übers Filmemachen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Close Up, dem Podcast der Deutschen Filmakademie und unserer Sondersendung Close Up Spezial anlässlich der Corona-Krise und der Auswirkungen auf unsere Branche. Ich begrüße dazu ganz herzlich heute den Schauspieler Peter Schneider. Hallo Peter.
Ja, hallo Susanne.
Ja, schön, dass du da bist. Manche haben ja jetzt auf einmal ganz viel Zeit und manche viel weniger Zeit, weil sie irgendwie noch Kinder homeschoolen müssen und irgendwie versuchen, trotzdem an Geld zu kommen, trotz aller stillstehenden Projekte. Wie ist es denn bei dir?
Ja, ich gehöre eher zu denen, die gefühlt viel, viel weniger Zeit haben, weil wir Kinder haben und genau, die sind zu Hause und meine Homeoffice-Zeit, die ist natürlich sehr, sehr beschnitten, weil sie immer da sind und weil sie bespielt werden möchten und die Schule möchte Aufgaben erledigt haben und so weiter, genau.
Peter, ich stell dich mal kurz vor. Für alle, die dich noch nicht kennen, die meisten werden dich eh kennen, aber für die, denen du noch nicht so präsent bist oder die jetzt nicht so genau deine Vita auf dem Schirm haben, du wurdest 1975 in Leipzig geboren und hast dort auch Schauspiel studiert und hast danach sowohl an verschiedenen Theatern als Schauspieler, Musiker und Komponist gearbeitet, als auch diverse Filme gedreht. 2012 wurdest du für deine Hauptrolle in Die Summe meiner einzelnen Teile von Hans Weingärtner für den Deutschen Filmpreis nominiert. Und auch in Filmen wie Gundermann und Systemsprenger durften wir dich sehen. Du warst ja lange Zeit sowas wie der Geheimtipp des deutschen Films für mich. Also so kam es mir vor, weil ich hatte öfter die Situation, dass Regisseure mir erzählten, dass sie dich besetzt haben, so mit den Worten, erkennst du den? Peter Schneider, der ist phänomenal. Also das nur mal so für dich so als kleine Aufmunterung hier gerade so in schweren Zeiten.
Ja, das freut mich.
Ja. Du hast aktuell einen Brandbrief geschrieben an Frau Grütters, in dem du schilderst, wie viele unserer Schauspielkollegen leider durchs Netz der Corona-Notfallhilfen fallen. So wie wir ja auch sonst oftmals durch das soziale Netz fallen, da die meisten von uns Filmschauspielern weder in die Künstlersozialkasse eintreten können, noch dass wir Anspruch auf Arbeitslosengeld hätten, obwohl wir Beiträge in die Arbeitslosenversicherung einzahlen müssen. Könntest du vielleicht mal das für alle, die jetzt nicht um die besondere Situation der Schauspieler wissen, nochmal kurz erläutern, warum die meisten von uns jetzt weder die Soforthilfe für Solo-Selbstständige beantragen können, noch von der Kurzarbeitregelung profitieren können?
Na, das Hauptproblem ist unser sozialversicherungsrechtlicher Status. Aufgrund bestimmter Einschätzungen in den Schiedsstellen müssen wir, wenn wir beim Film arbeiten oder auch an Theatern als Gast arbeiten, angestellt werden. Unser Hauptstatus ist nicht solo-selbstständig, sondern ist kurzfristig bzw. unständig beschäftigt. Und diese Gruppe an Menschen, also das betrifft auch andere Gewerke beim Film, die auf dieser Basis der kurzfristigen Beschäftigung arbeiten. Also diese Gruppe der Menschen wurde vergessen bei den Soforthilfen.
Mhm. Welche Gruppe betrifft das noch zum Beispiel?
Also vom Prinzip her alle, wo man ausgeht, dass die weisungsgebunden sind, dass denen also jemand was vorschreiben kann, wie er was zu machen hat, werden sehr oft angestellt und arbeiten dann in diesen kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen.
Mhm. Aber wohingegen man ja sagen muss, dass jetzt die meisten Teammitglieder dann doch eigentlich mehr als die Hälfte des Jahres beschäftigt sind und somit zumindest einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 erwerben.
Genau.
Und das trifft ja auf uns Schauspieler nun nicht zu. Wir sind ganz unten an der Fresskette sozusagen.
Genau, wir sind also innerhalb dieser kurzfristig Beschäftigten nochmal ein ganz besonderer Fall. Wir werden also dann teilweise wirklich nur für die Tage angestellt, an denen wir arbeiten, beziehungsweise versucht man kleine Beschäftigungsinseln zu bilden, wenn man mal so ein paar Drehtage hintereinander hat und da ist man einen Tag frei dazwischen, dann wird man eine ganze Woche angestellt. Aber die Beschäftigungen sind selbst, wenn man Hauptrollen spielt oder große Nebenrollen, immer total kurzfristig. Und das ist ein riesengroßes Problem für uns alle, weil wir es nicht schaffen, obwohl es eine Sonderregelung für uns gibt, also bei uns reicht es sozusagen, wenn wir 180 Sozialversicherungstage haben in 2,5 Jahren um Anspruch zu bekommen auf Arbeitslosengeld 1. Das Problem ist, dass das eben sehr, sehr wenige von uns schaffen. Und eine weitere Bedingung für diese Sonderregelung ist, dass wir nicht über 57.000 Euro und noch was verdienen dürfen pro Jahr. Also die, die das schaffen, die verdienen dann wieder zu viel.
Mm, ja.
Oder wenn sie schlecht bezahlt sind oder vielleicht am Theater arbeiten, wo halt auch nicht so gut bezahlt wird, gibt es noch eine 50%-Regelung für diese Sonderregelung. Also bevor man sich arbeitslos melden kann, weil man genug Tage hat, dürfen 50% der Beschäftigungsverhältnisse nicht länger als 14 Wochen gedauert haben.
Mhm.
Also es ist ein unfassbar kompliziertes Dreiergespann an Forderungen, um diese Sonderregelung zu bekommen. Und die meisten von uns fallen aus der Sonderregelung raus und müssen dann 360 versicherte Tage in 2 Jahren sich erarbeiten. Und auch das ist, wie wir alle wissen, es sei denn, man dreht wirklich eine Serie, wirklich total schwierig.
Ja. Unter welchen Umständen könnte ich denn jetzt als Schauspieler trotzdem diese Soforthilfe für Solo-Selbstständige beantragen? Also manche von uns erwirtschaften ja parallel zu den Anstellungen als Filmschaffende, wo wir immer angestellt sind, eben aber parallel mit Lesungen oder den Wiederholungshonoraren einen Betrag aus selbstständiger Tätigkeit, also die jetzt zum Abführen auch von Umsatzsteuer verpflichtet. Also wären die Kollegen zum Beispiel in der Lage, jetzt die Hilfe für Solo-Selbstständige zu beantragen? Oder also ab wann darf man sich Solo-Selbstständig nennen? Obwohl wir das ja von der Tätigkeit her sind, aber ab wann dürften wir das nennen?
Ja, genau, wir sind das von der Tätigkeit her eigentlich. Ja, nennen dürfen wir uns eigentlich, wenn das unser Hauptberuf ist. Und da gibt es verschiedene Faktoren. Da spielt erstmal die Zeit, die man mit diesem Beruf verbringt, eine Rolle.
Mhm.
Und das Geld, was man mit diesem Beruf verdient, spielt auch eine Rolle. Und ich sag mal so, bei mir ist es auch so, ich habe auch durchaus Einnahmen also auf selbstständiger Basis oder wo ich auf Rechnung arbeite, bin ja auch als Musiker unterwegs oder eben, wenn man in privaten Theaterproduktionen mitspielt, also von Privattheatern.
Mhm.
Aber das reicht alles nicht aus, dass ich sozusagen glaubwürdig behaupten darf oder kann oder das belegen kann, dass die Selbstständigkeit mein Hauptberuf oder mein Hauptstatus ist, weil ich einfach zu viel auf der anderen Seite arbeite, also sozusagen, was die Angestelltenverhältnisse betrifft, arbeite und da auch, Gott sei Dank, zu viel verdiene. Also ich würde da nicht reinfallen und ich glaube, Leute, die viel drehen oder auch viel an so Stadt- und Staatstheatern oder Landestheatern arbeiten, fallen da einfach raus, weil sie sich zu viel mit dieser komischen Angestellten-Tätigkeit beschäftigend.
Und wie ist es jetzt aber für die Angestellten am Theater? Also weißt du, wie das geregelt ist?
Ja, das ist gerade so ein zweites Feld, was ich bearbeite, weil die Einschläge da so in meinem Umfeld und unter den Freunden und Künstlern und Künstlerinnen sehr, sehr nah sind. Also die wirklich fest engagiert sind, die werden weiterbezahlt, beziehungsweise kann ein Theater da tatsächlich auch von einer Kurzarbeiterregelung Gebrauch machen.
Mhm.
Wobei ich das denke, dass die das gar nicht genehmigt bekommen, weil Stadt-, Staats- und Landestheater sind zu 90% eigentlich durchfinanziert.
Sowieso subventioniert und finanziert,
genau, vom Steuerzahler.
Ja.
Mhm. Und da kann ein Theater, glaube ich, dem Jobcenter gegenüber nicht glaubwürdig sagen, dass man irgendwie einen Umsatzverlust hat. Das große, große Problem und was mich da auch sehr beschäftigt, ist, dass man, also manche Theater, auch große Theater, auch Theater, die ich eigentlich sehr, sehr mag und achte, derzeit versuchen, ihre Verträge, die es mit Gästen gibt, also auch mit solchen kurzfristig beschäftigten Gästen, wegen höherer Gewalt aufzulösen und sich da um eine Bezahlung drücken wollen. Was totaler Quatsch ist, weil die Corona-Krise ist keine höhere Gewalt. Die Theater können nicht spielen, weil es eine Anordnung jetzt bei uns vom Land Sachsen gibt, dass eben gerade kein Theater gespielt werden darf. Und das ist keine höhere Gewalt, sondern das ist eine Anordnung. Und das macht mich gerade extrem wütend, weil diese Häuser eigentlich aus einem solidarischen Gedanken heraus seit Jahrzehnten von unseren Steuergeldern letztendlich finanziert werden Und weil man sagt, die Kunst muss frei sein, die Kunst darf sich nicht wirtschaftlich abhängig machen, damit sie frei sein kann. Und ein Haus, was sozusagen in so einer Situation Menschen aufgrund von juristisch falschen Annahmen, dessen sind die sich auch bewusst, ja, weil der Arbeitgeberverband der Theater, der Deutsche Bühnenverein, hat eindeutig ein Rundschreiben rausgegeben, wo drin steht, dass man die Gäste weiterbezahlen soll. Also Häuser, die sich so verhalten in der derzeitigen Situation, das bricht mir eigentlich das Herz, oder es macht mich total wütend. Genau.
Das ist absurd. Also, dass sozusagen Häuser, die ja sozusagen durch den Sozialstaat finanziert werden, sich also asozial verhalten.
Ja, absolut.
In dieser Situation.
Und das bei denen, die sozusagen aus diesen Soforthilfen rausfallen. Mhm. Weil das zweite große Problem ist, dass selbst wenn man solo-selbstständig ist, es gibt ja durchaus Leute, die es im Hauptberuf sind in unserem Bereich, darf man bei den meisten Hilfen, die man bekommt, das Geld nur für die Betriebskosten nehmen. Also sprich, ich hätte jetzt als solo-selbstständiger Schauspieler ein Auto geleast, dann könnte ich die Leasingraten dieses Autos von dem Geld bezahlen. Oder ich habe mir einen Proberaum gemietet, dann könnte ich die Miete davon bezahlen. Mhm. Die Soforthilfe bezahlt aber keine Lebenshaltungskosten. Also bis auf ganz wenige Ausnahmen. Es gab in Berlin ganz kurz, vom Land Berlin ein Programm, das ist ausgelaufen. Baden-Württemberg erkennt die Lebenshaltungskosten als Betriebskosten an. Hamburg gibt so einen kleinen Zuschuss, der frei verwendet werden darf. Aber ansonsten ist eigentlich diese Soforthilfe vom Bund für uns Künstler und Künstlerinnen in zweierlei Hinsicht völlig vor den Baum gegangen. Der eine Punkt ist eben unser Status, dass ganz viele rausfliegen, weil sie den falschen Status haben. Mhm. Und das andere ist, wenn sie den richtigen Status haben, also wirklich solo-selbstständig sind, können sie nur ihre Betriebskosten von bestreiten, die aber total niedrig sind, weil unsere Betriebskosten sind die Lebenshaltungskosten, weil unser Betrieb ist unser Körper, ja, und unser Geist, den wir sozusagen pflegen und erhalten müssen. Und das dürfen wir davon nicht bezahlen. Und da sind ganz viele Leute jetzt, also egal, ob sie aus dem einen Grund rausfliegen oder aus dem anderen Grund, gezwungen, Hartz IV zu beantragen, was vereinfacht wurde. Also man darf ein Vermögen haben bis 60.000 Euro für den Antragsteller und nochmal 30.000 Euro für jede weitere Person der Bedarfsgemeinschaft. Und die Größe der Wohnung spielt keine Rolle. Das sind zwei sehr, sehr gute Dinge.
Und Wohnungsbesitz, spielt das eine Rolle?
Nein, das spielt auch keine Rolle. Da werden dann allerdings nur die Nebenkosten übernommen, sozusagen. Mhm. Also da wird man, bezahlt man keine Kredite oder...
Mhm. Ach so, die nicht die Kredite abbezahlen.
Ja, genau. Sondern dann kriegt man nur die Nebenkosten. Mhm. Was aber weiterhin eine Rolle spielt und was ein ganz großer Nachteil dieser eigentlich tollen Vereinfachung der Grundsicherung ist, es spielt die Bedarfsgemeinschaft weiter eine Rolle. Das heißt, wenn mein Partner oder meine Partnerin arbeiten darf zurzeit und Geld verdient, dann wird dieses Geld angerechnet auf die Bedarfsgemeinschaft und dann relativiert sich das alles wieder und man bekommt nur wieder nichts und muss dann gucken, dass man mit dem Eingehalt dann alles von bezahlt. Also auch da, weil da immer gesagt wird, naja, dann bleibt ja diese vereinfachte Grundsicherung, auch da trifft es viele, sagen wir mal, die zusammenleben und wo einer der Partner oder Partnerin arbeiten geht, auch und man fliegt wieder raus. Also bei mir ist es tatsächlich so, Gott sei Dank, muss ich sagen, ich bekomme gar nichts. Also ganz, ganz simpel.
Wieso Gott sei Dank?
Naja, weil das heißt, dass ich eine Frau habe, die arbeiten geht und die so viel verdient, dass wir hier über die Runden kommen. Und sagen wir mal so, ich habe auch immer damit gerechnet, dass da Leerläufe kommen in meinem Beruf oder dass ich Phasen habe, wo ich nicht arbeiten möchte oder kann und habe auch sozusagen mir so eine kleine eigene Arbeitslosenversicherung erarbeitet, um diese Phasen zu überstehen, also ohne da irgendwie existenziell bedroht zu sein. Deshalb sage ich Gott sei Dank.
Also ich hoffe auch, dass das viele rettet. Also bei mir ist es ähnlich so, ne? Also ich habe da ein Glück auch irgendwie ein Polster, weil wir Schauspieler immer damit rechnen müssen, auch unter normalen Umständen, dass es mal längere Durststrecken gibt über viele Monate manchmal oder einfach keine Angebote reinkommen oder kein Casting klappt und so, wer da jetzt eher vorsichtig ist, so wie du auch, oder also die Möglichkeit auch hat,
ja, das,
ja, sich so ein finanzielles Polster anzulegen. was sie jetzt rettet, das ist natürlich super. Aber viele Kollegen kommen ja nicht mal in diese luxuriöse Situation, was ansparen zu können, weil sie immer nur von einem Auftrag zum nächsten sich retten.
Das muss man sagen, ne?
Oder einfach auch, weil sie sehr hohe laufende Kosten haben.
Das muss man sagen, dass das natürlich eine totale Luxussituation ist. Und das nehme ich auch sehr demütig wahr, dass das überhaupt geht, dass man sich da was ansparen kann. Ne? Also da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich so viel arbeiten durfte, dass das überhaupt ging. Ne?
Ja. Ich würde ganz kurz nochmal zurückgehen zu dem Arbeitslosengeld 2, weil das bestimmt auch Leute interessiert, also die das jetzt in Anspruch nehmen müssten. Wie ist das denn? Wir bekommen ja manchmal auch Auszahlungen von GVL oder Wiederholungshonoraren. Wenn man jetzt so einen Antrag gestellt hat auf Hartz IV und diese Unterstützung bezieht, dürfen dann irgendwelche Einkünfte reinkommen in der Zeit oder wird es dann alles wieder gegengerechnet?
Ja, das habe ich auch nicht so richtig rausgekriegt. Der Antrag ist ja sehr, sehr verkürzt, ne? Das sind ja nur noch 3 Seiten. Und ich würde mal davon ausgehen, wenn das jetzt nicht Beträge sind, die dem normalen Einkommen entsprechen, ja, das kann man ja gucken, was hat jetzt der oder diejenige die letzten 3 Jahre verdient, wird das nicht mit angerechnet, weil das sozusagen ja dann wie eine Art Vermögen ist, was man da hat. Mhm. Ja, es sei denn, es geht eben wirklich über Beträge, wo man sagt, na gut, die könnten da jetzt sehr, sehr gut von leben. Also ich denke nicht, bei den Selbstständigen weiß ich es, also bei den Selbstständigen, die sozusagen diese Grundsicherung beantragen, weil sie eben aus den anderen Gründen aus dem Hilfsprogramm rausfallen, da ist es tatsächlich so, dass die schon auch, wenn wieder Aufträge kommen oder Sachen nachgezahlt werden, das weiterbekommen. Das geht ja auch nur bis, ich glaube, bis 31. August oder so, oder also die nächsten 6 Monate. Also das ist jetzt nicht für immer so.
Was gibt es denn momentan für Möglichkeiten für dich, an Geld zu kommen? Also hast du eine Idee, was wir so machen können? Jetzt sagst du jetzt, bestimmt hast du eine total schlaue Idee, mit der du jetzt um die Ecke kommst und sagst es jetzt und dann machen das alle.
Ja, genau.
Also überlegst dir gut,
also
ob du deine Geheimpläne jetzt preisgibst.
Ja, eine Idee, die ich habe oder was ich gerade auch versuche, obwohl ich das gerade zeitlich ganz schwer hinbekomme, ist tatsächlich meine Steuererklärung zu machen und zu hoffen, dass ich ein bisschen Geld von der Steuer zurückkriege, weil wir ja immer aufgrund dieser kurzfristigen Beschäftigung sehr, sehr viel Steuern zahlen, die wir aber eigentlich dann aufs Jahr gerechnet im Lohnsteuerjahresausgleich zurückbekommen. Also das ist so, aber ist auch ein Luxusding, ne? Ist total letztendlich sehr, sehr, eine sehr luxuriöse, elitäre Situation. Ansonsten habe ich so für Kollegen und Kolleginnen, die so am Theater jetzt unter Vertrag sind als Gast für Produktion, habe ich so ein paar Formate entwickelt, wie man weiterarbeiten kann. Also auch wenn jetzt eine Probenzeit ist, ne, und die Premiere ist jetzt am 1. Mai, man weiß nicht, sind die Theater wieder auf oder nicht, da habe ich sozusagen mich mit denen hingesetzt und wir haben so Formate entwickelt, wie man die Probenzeit wirklich nutzen kann, um zu proben und einfach sozusagen seine Arbeitskraft da auch weiter zur Verfügung zu stellen. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass man dann dafür auch bezahlt werden muss. Und das sind so Dinge wie natürlich Text lernen, wie einfach mal so grundlegende Arbeiten, die wir vielleicht seit der Schauspielschule nicht mehr gemacht haben. So eine Figur mal über so einen Lebenslauf und über so eine Figurenpsychologie zu entwickeln, dann über Videokonferenzen wirklich miteinander zu proben. Also so, als die Theater noch offen waren, hat man gesagt, so Tischproben machen. Ne? Ja. Ich habe mit sehr vielen Leuten zusammengearbeitet. Die Anne Hahn, die hat immer sehr, sehr lange, bestimmt 2 Wochen, nur Tischproben gemacht. Da ist man bald wahnsinnig geworden. Und wenn man dann aber irgendwann auf diese Bühne durfte, dann flutschte das so unfassbar. Und das, da ging so Synapsen und Fantasie auf. Also so, das ist zum Beispiel, finde ich, auch eine ganz tolle Möglichkeit, die so mit so einer komischen Disziplinierung zu tun hat, auf Sprache, auf Denken, auf Dialog und die man jetzt machen kann tatsächlich, also wo man Probenzeiten nutzen kann. Und letzten Freitag, der Philipp Preuß, der Regisseur, hat hier in Leipzig so einen Kafka-Abend inszeniert, der sollte Premiere haben letzte Woche und die haben das über Zoom gemacht, die Premiere. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant. Das steckt ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber wer weiß, wie lange das noch geht. Ne? Ich meine, in Österreich ist jetzt die Saison beendet worden. Ne? Dann, also jetzt ist da Schicht bis zum Spielzeitbeginn 2020/21. Also da finde ich, sollten viele, viele Theater drüber nachdenken, wie sie Kontakt zum Zuschauer halten und irgendwie weitermachen können und dass sie sich die Künstler und Künstlerinnen, die da arbeiten, irgendwie erhalten, weil ich werde mir das merken, wie sich die einzelnen Häuser hier verhalten. Es gibt auch ganz tolle Beispiele, ne? Ulrich Kohn, Deutsche Theater, Theaterhaus Jena, also Theaterhof, die verhalten sich total fair, finden Wege, wie man die Vorstellungen auch nachreichen kann und sagen, natürlich bezahlen wir euch weiter und wir bringen das auch zur Premiere irgendwann. Also, ne, muss man auch sagen. Ja, wie kann man noch Geld verdienen? Naja, ich versuche so Sachen zu machen, die schon ganz lange liegen geblieben sind, wo ich aber auch erstmal kein Geld kriege für, sondern was so Investitionen in die Zukunft sind. Also ich schreibe an irgendwelchen Treatments weiter, wo mich so Themen mal interessiert haben. Also solche Sachen. Aber das Problem ist ja auch, ich kann jetzt auch nicht hier irgendwo hingehen und irgendwo was arbeiten, weil dann keiner für die Kinderbetreuung da ist. Also solange die Schulen noch zu sind, ist das kein Zustand, wo man sagt, ich gehe jetzt jeden Tag irgendwo in 10 Stunden arbeiten.
Und wie wappnest du dich gerade emotional in dieser Situation? Also was hilft dir, diese Zeit zu überstehen?
Naja, natürlich, dass ich nicht alleine bin. Also dass wir hier eine Familie sind und ich nicht so einsam alleine diese Isolation machen muss, das stelle ich mir noch viel, viel schlimmer vor. Und sagen wir mal so, das ist ja, also was wir alle so empfinden, ist ja eine Form von kognitiver Dissonanz. Ja, also dass irgendwas nicht stimmt, das fühlen wir, beziehungsweise können wir das rational auch erklären, aber wir können nichts tun, dass das wieder weggeht. Also, dass man etwas fühlt, es stimmt was nicht oder man weiß auch, warum es nicht stimmt, das ist ja noch etwas ganz Normales für Menschen. Aber im Normalfall, der eine weniger, der andere mehr, kriegt man dieses Gefühl, also diese Dissonanz im Kopf eigentlich weg, indem man es verdrängt, indem man Strategien entwickelt, Meditation, was weiß ich, ne, wo man das alles wieder gerade rückt und sich diese Festplatte so ein bisschen neu formatiert. Und dann ist das Gefühl auch wieder gut und dann funktioniert das. Und das sind Strategien, die funktionieren gerade nicht für niemanden von uns. Wir müssen uns hier so komisch hingeben, vertrauen, dass das richtige Entscheidungen sind, die da getroffen werden, weil es ja auch sehr, sehr gravierende Entscheidungen sind, so diese Grundrechte einzuschränken. Und ja, keiner weiß, wie es geht. Man kann nur von Tag zu Tag entscheiden, man kann nur zurückgucken bei so einer Pandemie. Ne? Es gibt da ganz wenig statistische Erhebungen oder verlässliche Zahlen, wo man so für die Zukunft was weiß. Und das ist, glaube ich, für alle nicht einfach.
In Anbetracht der derzeitigen Lage, was ist deine größte Sorge und worin besteht für dich vielleicht auch die größte Chance in dieser Krise? Also hast du manchmal auch solche Gedanken, dass aus all dem etwas Positives erwachsen könnte, wenn es jetzt richtig gut läuft?
Ja, also ich habe die Hoffnung, dass die Menschen, die ja gezwungen sind, nicht mehr nah beieinander zu sein, ne? Sei das physisch, sei das sozial, dass die Menschen merken, dass ihnen etwas fehlt. Und das merke ich zum Beispiel ganz extrem. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein so sozialer Mensch bin, der einfach Menschen um sich braucht und Austausch braucht mit Menschen, auch auf direkter Ebene, ne? Nicht übers Telefon oder so. Und ein bisschen habe ich die Hoffnung, dass man merkt, was jetzt fehlt und dass man da vielleicht ein bisschen achtsamer miteinander umgeht, wenn man wieder miteinander umgehen darf. Und das Gleiche, meine ich, wäre so ein Wunsch von mir auch in Bezug auf, ja, auf die Natur, auch in Bezug auf unsere Arbeitsverhältnisse, auf das Miteinander innerhalb von Produktion, ja, sei es Theaterproduktion, sei es Filmproduktion, dass man so irgendwie ein bisschen wieder viel, viel mehr aufeinander zukommt, weil auch jetzt ist es so, also ich bin in einer laufenden Filmproduktion, die unterbrochen wurde, und ich merke, wie sehr wir eigentlich jetzt aufeinander angewiesen sind, dass wir uns alle öffnen, um das Ding zu Ende zu bringen, weil es nicht anders geht. Und das sind natürlich, das ist in einem, sagen wir, unter normalen Bedingungen relativ selten, dass sich so Produktion und Schauspieler oder Produktion und Crew, also da gibt es halt diese Hierarchien, da gibt es auch, werden Menschen verletzt, da wird schlecht miteinander umgegangen. Und das alles ist gerade nicht mehr, weil wir aufeinander angewiesen sind und weil wir natürlich auch irgendwie gucken müssen, dass unsere Arbeit auch irgendwann weitergehen kann und darf, weil es sonst irgendwann diese ganzen Firmen nicht mehr geben wird. Und da merke ich eine große Veränderung, wo ich hoffe, dass die sich alle merken und dass wir alle das irgendwie in eine Zeit mitnehmen können, die danach kommt. Weil da ist sehr, sehr viel verloren gegangen die letzten 20 Jahre. So.
Magst du das vielleicht ganz kurz noch beschreiben? Also was in was für einer Produktion du da warst und unter welchen Umständen die abgebrochen wurde und wie da jetzt sozusagen eben die weiteren Überlegungen sind?
Naja, wir haben relativ lange weitergedreht, auch mit einem sehr, sehr unguten Gefühl tatsächlich.
Aus welchen Gründen?
Man wollte eine Location abdrehen. Also ja. Man wollte sozusagen einen Drehort oder ein Drehgebiet in Deutschland abdrehen, weil man dort schon nicht mehr im öffentlichen Raum drehen durfte. Und es waren auch nur noch private Motive. Aber es unfassbar teuer gewesen wäre, dann nochmal von dem anderen Ort, wo die Produktion weitergeht, wieder zurückzukehren. Und das konnte ich irgendwie nachvollziehen, aber ich hatte schon ein total ungutes Gefühl. Es war die erste Woche, wo die Schulen zu waren. Mhm. Und wir hatten dann einen Corona-Verdachtsfall im Team.
Ach, oh nein. Und dann?
Ja, dann waren wir die drei Tage, bis das Testergebnis da war, in Quarantäne, in einem Hotel mit dem ganzen Filmteam. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, was das bedeutet. A, irgendwie, wenn das plötzlich so nah kommt. B, was es bedeutet, in Quarantäne zu sein, aber nicht zu Hause zu sein. Weil zu Hause brach alles zusammen, weil plötzlich die Schulen dann auch noch zu waren. Meine Frau arbeiten musste. Wir die Großeltern natürlich nicht zur Kinderbetreuung holen wollten, ja. um sie nicht zu gefährden, ne, die Risikogruppe. Und ich saß da in diesem Hotelzimmer drei Tage lang und bin bald durchgedreht. Und der Test war dann Gott sei Dank negativ. Und ich war so froh, nach Hause zu kommen, ne? Und konnte dann auch wirklich diesen komischen Shutdown erstmal anders ertragen, als es vorher war. So. Naja, und jetzt ist der Stand, das weiß ich aber gar nicht, das sind alles Momentaufnahmen. Man will versuchen, Ende April wieder zu drehen. Man hat jetzt da Konzepte entwickelt, wie das geht, also unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Die haben sich da auch Leute an Bord geholt. Also gibt es jetzt irgendwelche Hygienefachmänner, keine Ahnung, die da beraten. Und man versucht sehr, sehr besorgt sozusagen, da ein Konzept zu entwickeln, wie wir weiterdrehen können. Ich weiß nicht, ob die auch im Drehbuch dann noch Sachen verändern oder da warte ich jetzt mal ab. Ja. Und auch, ob das dann überhaupt stattfindet. Ne? Das ist ja, wie gesagt, das Ende April, das ist so weit hin in der, sagen wir mal,
derzeitigen Lage, ja, wo sich täglich alles ändert. Ja,
ja genau. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass man jetzt nicht den Kopf in den Sand steckt und wir müssen irgendwie damit umgehen. Das wird uns noch eine sehr lange Weile verfolgen, das Virus. Ja. Das ist ja nicht vorbei, wenn jetzt die Zahlen Gott sei Dank irgendwie langsamer werden und so. Das ist toll, aber keine Ahnung. Ich habe auch echt keine Ahnung.
Wir werden es sehen. Vielleicht müssen wir in 3 Monaten nochmal ein Gespräch führen und ja. Und dann schauen, wie die Lage dann ist.
Ja, mal gucken. Also ich bin auch mal gespannt, wie die Branche das übersteht. Ich glaube, da sind viele, viele Produktionsfirmen gerade ganz schön an der Kante. Ne? Und dann erwischt es die Kleinen, die vielleicht die interessanteren Sachen immer so machen. Oder ich habe keine Ahnung, vielleicht muss auch die ARD und das ZDF, vielleicht müssen die einfach jetzt mal hier in die Bresche springen mit Geld und sagen, wir müssen hier unsere Vielfalt retten. Ja, weil wenn die nicht mehr da ist, ist einfach gar nichts mehr da. Ne? Ich finde es auch wirklich krass, dass man da so sagt, ja, wir zahlen 50% der Mehrkosten, wo ich sage, warum? Ihr seid durchfinanziert. Ihr bekommt einfach das Geld von uns allen, dann nehmt es in die Hand und helft diesen Firmen jetzt, dass die diese Krise überstehen und danach auch weiter oder vielleicht sogar noch viel, viel bessere Filme machen können, weil wir sonst einen wirklich großen Teil unserer kulturellen Identität irgendwie begraben und pleite gehen lassen. Ne? So.
Der nächste Brandbrief, das wird der nächste Brandbrief von dir, Peter.
Ich will
an die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten.
Ja, das Schlimme ist, dass ich eigentlich das alles gar nicht will, auch diesen Brandbrief. Mir ist das wichtig, mir ist das auch seit Jahren wichtig. Ich bin auch froh, dass ich das aus mir rausdrücken konnte. Aber eigentlich will ich immer nur spielen. Und ich will so gerne da eine Lobby haben, die sich darum jetzt kümmert und dass uns durch diese Möglichkeit, ja, durch dieses Wahlrecht als Selbstständige zu arbeiten, in die Künstlersozialkasse zu kommen, einfach das Leben ein bisschen leichter gemacht wird. Aber eigentlich will ich nur spielen. Und ich kann das gar nicht eigentlich. Deshalb war ich auch so aufgeregt vor dem Gespräch.
Du hast dich gut geschlagen. Peter, ganz vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast für uns.
Danke euch auch, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne. Am Mittwoch geht es dann weiter mit Christian und dem Regisseur des First Step Gewinners Futur 3, Faraz Shariat. Bis dahin bleibt gesund und alles Gute.